Wir fahren fort, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Ich lese die Verse 17 bis 19. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Herr, wir bitten dich, dass du uns nun dein Wort auftust, unsere Herzen auftust für dein Wort, dass du uns das Wesen zeigst in der Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Sehnsucht. Wer kennt das Gefühl nicht? Sehnsucht ist ein starkes Verlangen, ein tiefes Verlangen nach etwas Bestimmtem. Das können Personen sein oder auch bestimmte Zustände. Man kann sich nach Urlaub sehnen oder besonderen Erlebnissen. Sehnsucht hat normalerweise etwas Schmerzliches an sich. Nämlich das Gefühl, dass man den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen kann. Der Philosoph Ernst Bloch hat in einem Interview zu seinem 90. Geburtstag gesagt: Ich habe in meinem Leben herausgefunden, dass die Sehnsucht die einzig ehrliche Eigenschaft des Menschen ist. Er meint damit, bei der Sehnsucht kann der Mensch nicht manipulieren, die ist immer echt, ja, oder sie ist nicht vorhanden. Das ist eine interessante Aussage, ich weiß nicht, ob das immer stimmt. Aber das, was Paulus hier für die Gemeinde in Thessalonich zum Ausdruck bringt, ist eindeutig Sehnsucht nach ihnen. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Die Gemeinde in Thessalonich ist ja inmitten großer Bedrängnisse und Verfolgung entstanden. Paulus war nur eine kurze Zeit bei ihnen gewesen. Durch den Druck ihrer Gegner sind sie zwangsweise getrennt worden. Zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes befand sich Paulus in Korinth. Er wollte nichts lieber, als wieder zurück nach Thessalonich zu gehen, um die bedrängte Gemeinde zu sehen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, ihnen beizustehen. Er war aber nicht in der Lage, sein Vorhaben auch umzusetzen. Sehnsucht nach unserer Gemeinde, nach Gemeinschaft, kennen wir das? Wie war das? Wie geht es uns, wenn wir längere Zeit nicht unter unseren Geschwistern gewesen sind? Erinnern wir uns noch, wie war das in der ersten Corona-Zeit, als Versammlungen verboten waren? Hat uns da was gefehlt, was wir schmerzlich vermisst haben? Warum ist Paulus die Gemeinschaft mit den Thessalonichern so wichtig? Er hatte doch auch in Korinth Geschwister vor Ort. Und die Frage hat mich dazu geführt, über das Wesen der Gemeinschaft der Kinder Gottes nachzudenken. Der erste Punkt ist die Gemeinschaft der Heiligen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir: Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ja, ist ein guter Satz, aber was glauben wir hier eigentlich? Haben wir darüber mal nachgedacht? Was unterscheidet diese Gemeinschaft der Heiligen von Gemeinschaften, die es auch in der Welt gibt? Man schließt sich ja auch in der Welt zusammen zu Vereinigungen, die gemeinsame Interessen oder Ziele verfolgen, ja, Vereine, politische Parteien und dergleichen. Die Bibel zeigt uns aber, dass die Gemeinschaft der Gläubigen nicht nur eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist, die die Menschen irgendwie miteinander verbindet, auf irgendeine Weise, sondern worin besteht die Gemeinschaft im Kern? Was verbindet uns miteinander und wozu besteht sie? Die Gemeinschaft ist mehr, als dass wir nur gemeinsam Gottesdienst feiern und Kaffee trinken, das gehört auch dazu. Ja, sie ist nicht von einer menschlichen Art, von einer irdischen Art, sondern von Gott selber geschaffen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine göttliche, eine übernatürliche, eine geistliche Größe. Das griechische Wort für Gemeinschaft, Koinonia, meint eine Verbindung oder eine Beziehung. Die besteht dadurch, dass man durch eine bestimmte Sache eng miteinander verbunden ist. Oder anders ausgedrückt, wir haben als Einzelne, als Individuen Anteil an einem größeren Ganzen. Und der Herr Jesus beschreibt sie in seinem Gebet in Johannes 17 so, Vers 22. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Die Gemeinschaft der Heiligen bedeutet nach den Worten Jesu also, dass wir in Jesus, in seine Verbindung mit Gott, mit hineingenommen wurden. Und wir mit Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, so eng in Liebe verbunden sind, wie Gott, der Vater, den Sohn Jesus Christus liebt und mit ihm verbunden ist. Also das ist eine göttliche, geistliche Einheit der Kinder Gottes. Das ist nicht von Menschen gemacht. Ja, das kann auch nicht von Menschen in irgendeiner Form gemacht werden. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Die Ökumeniker können sich darum nicht auf die Worte Jesu in Johannes 17 berufen, wo der Herr Jesus betet, auf dass sie alle eins seien. Denn sie streben ja nicht die geistliche Einheit in Gott an, sondern eine äußerlich sichtbare Einheit vor der Welt, die auch noch ohne eine gemeinsame Wahrheit auskommt. In 1. Korinther 12, Vers 13 benennt Paulus das, was die Kinder Gottes miteinander verbindet. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also es ist der Heilige Geist, den jedes Kind Gottes bei seiner Bekehrung zum Herrn Jesus erhalten hat. Wir haben durch den Glauben den Heiligen Geist als das neue, ewige Leben aus Gott und von Gott erhalten. Und diese Innewohnung des Heiligen Geistes im Herzen, das ist das Gemeinsame zwischen uns. Der Heilige Geist ist also nicht nur eine persönliche, individuelle Erfahrung, sondern wir werden durch den Empfang des Heiligen Geistes in den Leib Christi hinein integriert. Und das verbindet uns zusammen als Kinder Gottes. Wir werden ein Teil eines Ganzen, der Gemeinde als dem Leib Christi. Ein Solo-Christentum ohne diese Gemeinschaft kennt die Bibel nicht. Die Gemeinschaft der Heiligen wird charakterisiert als eine Gemeinschaft der Wahrheit und des Lichts. Wir haben es schon gehört in der Schriftlesung, 1. Johannes 1. Ich zitiere nochmal 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also diese geistliche Gemeinschaft, sie steht im Licht der völligen Offenbarung Gottes mit dem Vater und dem Sohn. Wir sind dadurch berufen, dass wir im Licht Gottes wandeln. Das heißt, die Sünde verleugnen und ablegen. Und dafür müssen wir unser Versagen auch immer wieder ins Licht Gottes bringen und seine Vergebung annehmen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist auch dazu berufen, die Wahrheit dieser Gemeinschaft der Welt bekannt zu machen. Ja, also unser göttlicher Zeugnis- und Sendungsauftrag in die Welt. Weil wir in eine solche Gemeinschaft oder Verbindung gebracht worden sind, hat der Gläubige die gleichen Ziele und Absichten wie der Vater und der Sohn. Nämlich für das Evangelium, für die Welt. die Wahrheit aufrechtzuerhalten und für das Wohlergehen der Heiligen zu sorgen. Aus diesen geistlichen Bestrebungen fließt die Gemeinschaft der Heiligen untereinander hervor. Ja, und sie wird auch die Gemeinschaft des Geistes genannt, 2. Korinther 13 zum Beispiel oder Philipper 2. Die Gemeinschaft der Heiligen bedeutet, wie gesagt, eine vollkommene Übereinstimmung mit Gott. Und daher schließt sie auch jede Gemeinschaft mit allem aus, was finster ist, was böse ist, was unrein ist oder Unehre auf den Herrn Jesus bringt. Ja, 1. Korinther 10. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Vers 21. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Ja, Kinder Gottes können trotz ihrer Gemeinschaft mit Gott gleichzeitig auch Gemeinschaft haben mit der Finsternis, mit den Dämonen. Das ist möglich. Und deshalb müssen wir uns auch prüfen und uns beständig reinigen lassen vom Herrn Jesus. Alle finsteren und ungöttlichen Dinge in unserem Leben entschieden rauswerfen. Die Gemeinschaft der Heiligen im Licht bringen wir am stärksten im gemeinsamen Mahl des Herrn zum Ausdruck. 1. Korinther 10. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Der Tisch des Herrn, das ist der Ort, an dem diese Gemeinschaft der Kinder Gottes ausgedrückt wird. Auf der Grundlage des Todes des Herrn Jesus sind alle Kinder Gottes in dieser besonderen Gemeinschaft miteinander verbunden. Und deshalb ist das Mahl des Herrn auch so wichtig, weil wir uns da diese Tatsache immer wieder vergegenwärtigen und vergewissern. Es waren jetzt einige Aspekte, die die Gemeinschaft der Heiligen kennzeichnen. Und jetzt verstehen wir, warum Paulus sich so sehr danach gesehnt hat. Ja, Vers 17, wir aber, Brüder, nachdem wir eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Es war nicht nur diese menschliche Verbundenheit zu den Geschwistern in Thessalonich, sondern es war der drängende Wunsch in seinem Herzen, diese innige Verbundenheit im Herrn Jesus zusammen mit ihnen zu erleben. Ja, und das ist das, was der Herr Jesus verheißt in Matthäus 18, 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das zitieren wir oft, aber das ist keine Floskel, sondern das ist eine geistliche Realität. Der Herr Jesus ist gegenwärtig. Ja, es ist auch meine persönliche Wahrnehmung, ich hoffe, es geht euch auch so. In Versammlungen, wo man ganz auf Jesus und sein Wort hin ausgerichtet ist, da ist eine andere Atmosphäre, eine heilige Atmosphäre. In so einer Gemeinschaft, da erleben wir den Herrn Jesus real. Wir dürfen da Christus im Bruder, in der Schwester als Gegenüber live erleben, sozusagen. Und das erlebe ich auch oft. Vorm Hauskreis bin ich oft müde und wenig motiviert, aber danach, da bin ich immer wieder gestärkt und erfrischt. Ja, das ist der Segen der Gemeinschaft der Heiligen. Und die erleben wir nur, wenn wir uns in der persönlichen Begegnung miteinander darauf einlassen. Ja, fragen wir uns, habe ich diese Sehnsucht danach, mich gemeinsam mit meinen Geschwistern vor dem Herrn zu versammeln, seine Gegenwart sichtbar und erlebbar zu machen? Bin ich mir auch bewusst, welcher Segen mir entgeht, wenn ich dieser Gemeinschaft der Heiligen fernbleibe? Und da sind wir beim zweiten Punkt. Was die Gemeinschaft der Heiligen hindert? Vers 18. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, Doch der Satan hat uns gehindert. Darum, sagt er, die Gemeinschaft der Heiligen war der Grund, warum Paulus unbedingt nach Thessalonich kommen wollte. Ja, er hatte auch in Korinth Geschwister, mit denen er das erlebt hat. Aber er hatte noch den weiteren Blick für die Gemeinde. Besonders die in Thessalonich, die seinen Dienst besonders benötigte. Und jetzt hat er erfahren, dass er durch den Satan daran gehindert wurde. Das ist der Hauptverursacher. Und der bietet ein Maximum dafür auf, diese segensreiche Gemeinschaft zu hindern und nach Möglichkeit zu zerstören. Wie das jetzt im Falle von Paulus war, das sagt er uns hier nicht. Vielleicht waren das widrige Umstände, die seine Reise verhindert haben. Oder die Umstände der Bedrängnis in Thessalonich ließen es nicht zu. Oder der Satan hat die Gesundheit von Paulus angegriffen, dass er nicht reisefähig war. Vielleicht war das sein Pfahl im Fleisch, 2. Korinther 13, ja, der ihn körperlich und seelisch zu Boden geworfen hat. Der Satan wird immer versuchen zu verhindern, dass Gott segnet. Gott hat es hier sogar zugelassen. Ja, warum? Eigentlich kann der Satan Gott gar nicht daran hindern, dass er segnet. Sondern Gott hat hier auf eine andere Weise gesegnet, von der wir heute profitieren. Weil Paulus nicht nach Thessalonich reisen konnte, schrieb er die beiden Thessalonicher Briefe. Das sind sehr wertvolle Briefe. Sie enthalten viele wichtige Offenbarungen über die Wiederkunft Jesu. Ja, zentrales Thema in beiden Briefen. Ohne diese Briefe würden uns im Neuen Testament viele wichtige Informationen dazu fehlen. Also wir sehen, Gott hat den Satan sozusagen indirekt dazu gebraucht, dass er seine Absichten erfüllen musste. Was für ein Segen ist davon ausgegangen? Nicht nur für die Gemeinde Thessalonich, sondern die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten. Der Satan ist immer der Verlierer gegen Gott, auch wenn er sich scheinbar durchsetzt. Ja, das ist unser Trost, den wir haben, auch in dieser verrückten Endzeit, weil der Ausgang längst feststeht. Der Herr Jesus wird siegen, was immer der Satan auch aufbieten wird. Der Satan hat schon verloren, der Herr Jesus hat ihn am Kreuz schon längst besiegt. Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia, ja, wörtlich die Herausgerufene heißt das. Das bedeutet einfach Versammlung oder Zusammenkunft. Es bedeutet nicht Kirche, ja, es bedeutet nicht eine menschliche Institution, sondern das beschreibt ihr innerstes Wesen. Ja. Das Wesen der Gemeinde ist, dass sie sich versammeln muss. Nicht nur virtuell, elektronisch, wie man das heute oft macht, sondern vor Ort. In der persönlichen Begegnung mit Gott. Es ist gefährlich, die Versammlung der Gemeinde zu versäumen. Paulus wurde vom Satan durch äußere Umstände daran gehindert. Aber der Satan kann auch uns selber, das heißt unser Fleisch, benutzen, um uns von der Gemeinschaft der Heiligen abzuhalten. Das ist die bevorzugte Methode. Ja, besonders wenn man Enttäuschungen erlebt hat in Gemeinden, ist ja leider nicht ungewöhnlich, da ist man besonders empfänglich dafür und neigt dazu, sich zurückzuziehen. Aber das ist falsch. Hebräer 10, Vers 23 bis 25 warnt uns. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Gerade in Zeiten von Verfolgung nehmen Gläubige große Mühen auf sich, gehen große Risiken ein, um die Gemeinschaft der Heiligen zu suchen. Wir die wir es noch verhältnismäßig leicht haben, die Gemeinschaft zu erleben, wir können es uns erst recht nicht leisten, unseren Versammlungen fernzubleiben. Warum? Wir brauchen die Geschwister, wir brauchen die Gemeinde. Und Hebräer sagt hier vor allem für zwei Dinge. Erstens, damit wir am biblischen Bekenntnis zu Jesus festhalten. Die Gemeinschaft ist ein Schutz gegen die allgegenwärtigen Angriffe gegen unseren Glauben. Die Gemeinschaft ist ein Bollwerk gegen jegliche Lüge und Verführung. Und das Zweite, wir sollen gegenseitig auf uns Acht geben. Das heißt, uns ermutigen, uns korrigieren, damit wir das Gute tun und nach Gottes Willen leben. Also es betrifft ganz praktische Dinge unseres Lebens im Alltag. Ja, und gerade in der jetzigen Endzeit sind diese Dinge lebenswichtig. Sie sind überlebenswichtig. Und das fehlt uns, wenn wir die Gemeinschaft der Heiligen verlassen. Es ist eine große Gefahr darin, dass wir uns zurückziehen. Denn man bewegt sich dann langsam, unmerklich auch immer weiter von Jesus weg. Vielleicht sagt mancher, ja, ich höre mir doch lieber Predigten auf Videos, auf YouTube an. Habe ich mehr davon, als wenn ich in die Gemeinde gehe. Ja, der erste Punkt, die Lehre, das geht vielleicht noch ein Stück weit. Also keine Frage, man findet im Internet viele gute Vorträge und Predigten, die einen mit guter Lehre ernähren und stärken. Keine Frage, da gibt es viel bessere Prediger als hier in der Gemeinde. Ja, aber auch ein Problem gibt es da. Ja, das ist eben diese Möglichkeit der Auswahl. Es ist eine riesige Fülle an Material und da suchen wir uns nur das raus, was uns gefällt. Und anderes, was uns vielleicht nicht so entspricht oder nicht so gut schmeckt, das lässt man dann halt weg. Ja, also es ist typisch postmodern, das entspricht genau dem herrschenden Zeitgeist. Da bastelt sich jeder seine Privatreligion zusammen aus bevorzugten Einzelteilen. Und schon bin ich verführt. Das ist eine reale Gefahr. Und der zweite Punkt, die Korrektur, das geht mit YouTube überhaupt nicht. Es fehlt nämlich diese Gemeinschaft der Geschwister, die mich ermahnt und ermutigt und auch mal korrigiert. Ja, da gibt es Leute, die können mir auch mal hin und wieder reinreden in mein Leben. Ja, vielleicht kann das ein Video auch mal, aber das ist längst nicht so wirkungsvoll. Die andere Sache ist die, dass es ja nicht nur Gutes und Empfehlenswertes im Internet gibt, sondern da gibt es auch jede Menge Schund, Falsches, Verführerisches. Da entdeckt man einen faszinierenden Prediger, ist von dem begeistert, folgt dem nach und dann hört man nur noch den. Aber keiner sagt mir, was an dem vielleicht nicht stimmt oder wo der einseitig ist. Die Gemeinschaft der Heiligen ist ein starkes Korrektiv in jeder Hinsicht. Sie sorgt auch dafür, dass wir uns geistlich ausgewogen ernähren, indem sie nicht nur unsere Vorlieben bedient. Sie bewahrt uns damit vor dem Abfall vom Herrn Jesus und seinem Wort. Es gibt noch viele andere Dinge, die der Satan benutzt, um die Gemeinschaft der Heiligen zu stören oder zu zerstören. In Thessalonich wirkte der Satan von außen, um den Segen der Gemeinschaft zu verhindern. Er hat aber noch viele andere Möglichkeiten. Vieles kommt von innen, nämlich aus der Gemeinde heraus. Der Satan kann sehr gut unser sündiges Fleisch benutzen. Im 1. Korintherbrief haben wir eine ganze Reihe davon kennengelernt. Ich erwähne noch mal ein paar Punkte davon. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist eine Wiederholung. Wir haben es ja ausführlich behandelt. Da war zunächst mal die Infiltration der Gemeinde mit der Weisheit der Welt. Man hat schon früh weltliche Philosophie und das Heidentum in die Theologie integriert. Und dann kommen da noch persönliche Verfehlungen wie Eifersucht, Zwietracht, Streit, Parteienbildung. Man bildet Fanclubs um Leiter. Dazu Überheblichkeit, Stolz auf die eigene Bedeutung. Grobe moralische Verfehlungen, die man duldet und die zerstörerisch wie ein Sauerteig wirken. Dann persönliche Streitigkeiten bis hin zu Rechtsstreitigkeiten. Unordnung in familiären und ehelichen Verhältnissen. Liebloser Umgang mit dem engeren Gewissen anderer. Angriffe gegen Diener Gottes, um ihre Autorität oder ihren Dienst zu untergraben. Rebellion gegen Gott und seine Führungen, so wie Israel in der Wüste. Daneben gibt es auch geistliche Missstände in der Gemeindepraxis. Missachtung des Mahls des Herrn, das in der unwürdigen Weise gefeiert wird. Falscher Umgang mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes, die nicht mehr der Erbauung der Gemeinde dienen. Missachtung des obersten Prinzips der Liebe. Ja? Denken wir nochmal an die Jahreslosung. Alles geschehe in Liebe. Und nicht zuletzt auch Irrlehren wie die Leugnung der Auferstehung in Korinth. Alle Irrlehren und Sekten haben gemeinsam, dass sie das Heilswerk des Herrn Jesus verkleinern, verdecken, verdunkeln oder sogar ganz beiseite setzen und irgendeinen anderen Heilsweg ersetzen. Und das alles stört die Gemeinschaft der Heiligen. Diese gemeinsame, diese einmütige Ausrichtung auf Jesus und sein Wort. Darum hat uns die Bibel das alles als Warnung gegeben. Nun der dritte Punkt, die Bestimmung oder das Ziel der Gemeinschaft der Heiligen. Vers 19, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Also was Paulus sagt, damit will er jetzt nicht die Gemeinde in Thessalonich durch Schmeicheleien in den Himmel heben, indem er sagt, ihr seid die allerbeste Gemeinde, die ich jemals gegründet habe. Ich bin ja so stolz auf euch. Nein, es geht ihm um die Ehre des Herrn Jesus. Wenn er wiederkommt, also die Wiederkunft des Herrn Jesus, das ist ein zentrales Thema in beiden Thessalonicher Briefen. Das zieht sich immer durch. Der Paulus lebte schon damals ganz in der Naherwartung des Kommen des Herrn. Und hier steht für die Wiederkunft das griechische Wort Parousie, meint Ankunft. Es gibt drei Worte im Neuen Testament, für die Wiederkunft, die für die Wiederkunft des Herrn Jesus benutzt werden. Das ist die Parousia, das ist die Ankunft und die anschließende Anwesenheit. Das zweite die Epiphania, die Erscheinung, das Sichtbarwerden oder Offenbarwerden. Und das dritte Apokalypsis. Und das ist die Enthüllung, Entschleierung oder Offenbarung. Jeder Begriff steht für einen bestimmten Aspekt der Wiederkunft des Herrn. Aus Zeitgründen kann ich das jetzt nicht näher ausführen, daher nur das Erste. Die Parousia bedeutet die Anwesenheit oder Ankunft des Herrn. Es bedeutet sowohl seine Ankunft als auch die darauf folgende Anwesenheit. Wenn wir an das Kommen des Herrn denken, dann sollten wir nicht nur an ein Ereignis denken, sondern an einen Zeitraum mit verschiedenen Ereignissen. Der Anfang der Parousia, das ist die Entrückung der Gemeinde, haben wir schon gehört, 1. Korinther 15, 22, 23. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als erst in Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Da steht die Parousia. Und 1. Thessalonicher 4, 15 bis 17. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben bis zur Wiederkunft, Parousia, des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Bei der Entrückung wird die Gemeinde Jesu von der Erde hinweggenommen in den Himmel. Dann ist die Gemeinde vollständig, dann ist sie vollständig abgeschlossen und mit ihrem Haupt im Himmel vereinigt. Und dann wird sich der Herr Jesus auf seinen Richterstuhl Christi setzen, 2. Korinther 5, Vers 10 ist das, vor dem die Gläubigen für ihren treuen Dienst Lohn empfangen werden. Ja, und genau davon spricht der Paulus hier in Vers 19 und 20, im 1. Thessalonicher 2. Er lebte in seinem Dienst ganz auf dieses Ereignis hin. Das Ziel seines Dienstes war, dass er seinem Herrn Ruhm und Ehre bereiten würde. Gemeinde Jesu, die existiert hier nicht einfach nur, sondern sie hat ein himmlisches Ziel, nämlich die Vereinigung mit ihrem Herrn und ihrem Haupt, der sie mit seinem Blut erlöst hat. Und diese Vereinigung, das ist die Wiederkunft des Herrn, unsere Vereinigung mit ihm. Und dann wird der erhöhte und der siegreiche Herr die Ehre und den Ruhm bekommen, der ihm zusteht. Aber nicht nur das, er teilt seinen Ruhm und seine Ehre mit uns. Und deshalb betrachtet Paulus die Gemeinde jetzt in Thessalonich als seine Krone des Ruhms. Also nicht in dem Sinn, dass es jetzt das Resultat seiner eigenen Leistung wäre, also sein Verdienst, sondern dass der Herr Jesus durch die Frucht seines Dienstes in Thessalonich verherrlicht wird. Auf dieses Ziel, da arbeitet er hin. Das ist seine Hoffnung und seine Freude. Dass nämlich mit der Gemeinde in Thessalonich, der er gedient hat, der Herr Jesus bei seiner Wiederkunft geehrt wird. Ja, das ist Ziel der Gemeinschaft der Heiligen. Und jetzt denkt bitte nicht, das betrifft mich nicht. Ja, wer bin ich schon? Bin kein großer Diener. Das betrifft nur Leute wie Apostel Paulus und andere große Diener Gottes, die da vorne stehen. Nein, das sollte auch deine Absicht sein. Hast du dich und deinen Dienst schon mal vor diesem Hintergrund betrachtet? Jedes Kind Gottes ist ein Diener Gottes. Oder nach dem 1. Korintherbrief, jeder ist ein Glied am Leib Christi und hat eine bestimmte Funktion da drin. Ich sehe nicht in der Schrift, dass es da Ausnahmen gibt. Kein Organ in unserem Körper ist überflüssig. Jedes hat eine Funktion, auch der Blinddarm hat eine wichtige Funktion, wie man heute weiß. Deshalb ist auch das unscheinbarste Glied einer Gemeinde von Bedeutung für den Leib. Es geht ja nicht nur darum, dass du persönlich am Ende gerettet wirst, sondern du bist mit deinen Geschwistern ein Teil des großen Ganzen, den Christus Gottes. Und jetzt pass gut auf, der Herr Jesus möchte, dass diese kleine Gemeinde hier in Bonn, in der du Mitglied bist und der du dienst mit deiner Gabe, deine Freude und deine Hoffnung ist im Blick auf sein Kommen und am Tag seiner Ankunft deine Krone des Ruhms sein wird. Ist das nicht gewaltig? Ist dir das bewusst? Denken wir nicht auch viel zu gering von unserer Gemeinde in unserem Dienst. Ja, deshalb ist gerade die Wiederkunft des Herrn so wichtig für die Gemeinschaft der Heiligen. Ein Ausleger hat es als Zusammenfassung des 1. Thessalonicher Briefs so ausgedrückt, das stammt jetzt nicht von mir. Ein Kind Gottes, dass die Wiederkunft unseres Herrn Jesus erwartet, hat keinen Platz für 5 Dinge. Erstens, Götzen in seinem Herzen. Zweitens, Nachlässigkeiten in seinem Dienst. Drittens, Spaltungen in seiner Gemeinde. Viertens, dasjenige in seinem Geist, was ihn niederdrückt. Und fünftens, Sünde in seinem Leben. Ich wiederhole es gerne nochmal. Götzen im Herzen, Nachlässigkeit im Dienst, Spaltungen, Niederdrückendes und Sünde. Gehen wir also unserem wiederkommenden Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft der Heiligen mit Freuden entgegen. Amen.